Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf.
Ja, herzlich willkommen bei Sport im Kopf, unterstützt exklusiv von Sport 2000. Schön, dass du heute wieder oder zum ersten Mal zuhörst. Ich sitze meiner heutigen Gästin mal wieder gegenüber, was ich immer besonders schön finde. Wir sind in München. Sie ist Fußballerin und spielt seit 2019 für den FC Bayern. Seit 2010 war sie, ich werde sie nachher einmal fragen, aber so gut wie in allen Nachwuchsnationalmannschaften verpflichtet. Seit 2016 bestritt sie dann für die A-Nationalmannschaft der Frauen 59 Länderspiele und erzielte 12 Tore. 2014 wurde sie U20-Weltmeisterin. Ich glaube, das fehlt ihr noch in der A-Nationalmannschaft, aber sprechen wir auch noch drüber. 2022 Finalistin bei der EM und 2021, 23 und 24 deutsche Meisterin mit der FC Bayern Frauenmannschaft. Leider zog sie sich im März 2023 einen Syndesmoseriss zu, weshalb sie bei der WM in Australien und Neuseeland nicht teilnehmen konnte. Ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch mit einem schönen Thema und begrüße in diesem Sinne Linda Dahlmann. Herzlich willkommen bei Sport im Kopf.
Danke, dass ich da sein darf oder dass du da sein darfst. Dürfen wir sagen, dass du bei mir bist?
Ich begrüße dich ja bei mir, oder?
Ich wollte gerade sagen, danke, dass ich bei dir sein darf.
Ist auch mal was anderes, oder?
Da ich nicht mehr in München wohne, sind wir bei dir zu Hause.
Ja, ist doch cool.
Genau. Sehr schön. Jeder, aufgeräumt.
Jeder denkt jetzt, wir sitzen in einem Studio, ganz professionell, aber eigentlich sitzen wir fast auf der Couch.
An deinem Studientisch.
Ich ja, sehe, nee, komm.
Anatomiebuch.
Nee, komm, wir sagen, wir sitzen woanders auf der Couch. Ist mir peinlich.
Hatte ich auch vergessen in der knappen, kurzen Vita, du studierst.
Ja. Nebenher. Ja, Sport und angewandte Trainingswissenschaft.
Bachelor ist schon durch, oder?
Bachelor ist fast durch. Es fehlt jetzt noch die Bachelorarbeit.
Über?
Kreuzbandriss im Frauenfußball. Mhm. Ja, und danach habe ich auch noch was vor, aber das sage ich mal lieber noch nicht so laut, wenn ich es noch nicht fertig habe.
Über umgelegte Eier spricht man ja nicht.
Genau.
Aber vielleicht nehmen wir ja irgendwann nochmal auf und merke genau. Ich werde es mir notieren, komme ich darauf zurück. Ja, erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast, schön, dass ich da sein darf und Happy Birthday auch nachträglich. Du hattest ja vor 3 Tagen Geburtstag.
Dankeschön, ich bin jetzt 30, ja.
Lauchten Kreise der 30er eingetreten. Ja. Wie geht's dir damit?
Eigentlich wie bei 29, eigentlich hat sich nichts verändert. Nicht. War sehr unspektakulär im Nachhinein.
Was hast du denn gemacht?
Ich hatte normal Training und wir waren danach mit der Mannschaft am Tegernsee. Beim Uli Hoeneß waren wir eingeladen und das war ein sehr cooler Abend, ein sehr schöner Abend.
Zu deinem 30er-Spezial?
Ja, nee, sagen wir mal, der hat sich nicht wegen meinem Geburtstag eingeladen, hört sich besser an. Aber ich glaube, das war einfach ein Zufall. Yeah. Aber natürlich hat man dann den Abend mit der Mannschaft verbracht und ja, eine schöne Aussicht gehabt. Bin ja eh gerne am See, von daher hat es für mich ganz gut gepasst.
Sehr schön, du bist ja auch gerne in den Bergen, ja?
Ja, sehr gerne.
Das ist, glaube ich, die Gemeinsamkeit, die wir auf jeden Fall schon mal haben, weil mit dem Ball kann ich definitiv nicht so gut umgehen. Das hat sich ziemlich früh erledigt, abgesehen davon, dass aus dem Ort, aus dem ich komme, mir als Mädchen gesagt wurde, wir nehmen keine Mädchen in der Fußball, im Fußballverein auf. Aber ich bin ja auch ein Tick älter als du. Da hat sich inzwischen auch Gott sei Dank viel geändert.
Heutzutage gibt es wahrscheinlich 10 Frauenteams in dem Verein.
Wahrscheinlich. Du hast ja auch zwei jüngere Schwestern, die spielen.
Ja. Zwei jüngere Schwestern. Das sind Zwillinge.
Ah, das sind Zwillinge, mhm. Okay. Beide auch aktiv, oder?
Die beiden haben auch in der ersten Bundesliga gespielt, waren auch beide oder sind beide noch sehr, sehr gut. Mhm. Ich würde auch sagen, sie könnten immer noch erste Bundesliga spielen, aber irgendwann hat sich da der berufliche Weg ein bisschen mit dem Fußball überschnitten und haben jetzt beide gute Berufe. Von daher spielen sie noch in der dritten Liga, mehr aus Spaß. Aber ich glaube, dass sie immer noch das Potenzial hätten, in der ersten Liga zu spielen.
Wie viel jünger sind sie denn? Vielleicht kommt es ja noch.
3,5.
Ja, okay.
Die haben noch, eigentlich hätten sie noch ein paar gute Jahre im Fußball. Aber die haben Spaß da. Von daher ist es für mich ja eh das Wichtigste, dass sie sich da wohlfühlen, wo sie spielen. Von daher passt es.
Dann hast du neben den 2 Schwestern noch 3 ältere Brüder.
4.
4 sogar.
4 ältere Brüder.
Spielen aber nicht Fußball.
Die haben auch mal alle gespielt. Aber natürlich ist es als, sag ich mal, Junge, nicht so einfach, da den Schritt zur Herrenmannschaft zu schaffen im professionellen Bereich wie jetzt bei uns. Ich glaube, das kann man ehrlicherweise auch so sagen, weil natürlich auch viel mehr männliche Fußballer unterwegs sind als Frauen. Mittlerweile hat sich das wahrscheinlich ein bisschen geändert, aber gerade früher war das schon so. Deshalb, ich glaube, die hatten auch alle sehr großes Potenzial, aber auch da durch Verletzungen und ja, Beruf, alles Mögliche hat sich da die Priorität auch irgendwann verändert. Aber für mich, für meine Jugend und für das, was ich lernen konnte, war es perfekt, erst 4 ältere Brüder zu haben und dann später noch 2 jüngere Schwestern, die auch voll Bock hatten, Fußball zu spielen. Das war für mich und in der Entwicklung und in der Kindheit eigentlich das Beste, was passieren konnte.
Das ist echt schon so eine richtige Fußballerfamilie aus der...
Ja, voll. Also wir waren dann auch manchmal im Urlaub oder so und haben dann... Da waren ja immer
diese halbe Mannschaft dann.
Ja, da waren ja diese 7-gegen-7 Felder, auch so diese Bolzplätze. Und da haben wir immer als Familie gegen das ganze Dorf gespielt. So. Und wir konnten immer eine ganze Mannschaft stellen. Das war schon am Ende ja sehr, sehr cool. Einzigartig, ja.
Ja, denn da, die Saison ist ja gerade erst losgegangen. Aber ich muss mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Also erstmal, glaube ich, Gratulation zu den ersten Siegen. 2 Spiele waren es bisher,
ja.
Oder?
Ja.
Erster Titel auch schon.
Supercup und ein Bundesligaspiel, ja.
Ein Bundesligaspiel und am Wochenende, glaube ich, ist das erste
Pokalspiel.
Gut. Okay. Das heißt, gut in die Saison gestartet.
Ja.
Nicht schlecht. Ich starte ja das Gespräch immer damit, dass ich meine Gäste bitte, sich selbst privat in 3 Worten zu beschreiben. Mhm. Und vielleicht, also bei manchen ist es eh das Gleiche, aber manche differenzieren da auch so ein bisschen Privatperson und Leistungssportler. Wie ist es denn bei dir?
Soll ich erst was dazu sagen oder soll ich direkt die Wörter sagen?
Darfst du entscheiden. Darfst du erst was dazu sagen?
Nee, ich kann den Punkt total verstehen, dass ich glaube, dass man das ein bisschen differenzieren muss. Weil ich glaube auch jemand, wenn der nach außen immer so ein bisschen so wie die Stacke wirkt oder auch wirken möchte oder mich auch so ein bisschen so definiere, aber ich glaube auch jemand, Ben, der ein extremer Kopfmensch ist und der ja, sich sehr, sehr viele Gedanken macht, was manchmal auch ein bisschen anstrengend ist, aber ich glaube in vielen Fällen auch gut ist. Also ich glaube, dass mich das immer ein Stück weit ausgezeichnet hat. Deshalb glaube ich, muss man das schon ein Stück weit differenzieren. Und wenn ich das jetzt privat machen muss in 3 Wörter, dann würde ich sagen, Kopfmensch finde ich eigentlich ganz gut. Ehrgeizig, ich glaube, das kann ich auch privat so sagen. Und auch ein Herzensmensch oder Familienmensch. Ich glaube, das kann man ein bisschen zusammenpacken. Mhm. Ich glaube, ich habe schon ein großes Herz, einen sehr großen Kopf und einen großen Ehrgeiz.
Mhm. Das war privat?
Ja.
Und als Spielerin?
Als Spielerin bin ich kreativ. So wuselig, also so frech. Frech bin ich auch privat, aber frech auf dem Platz, würde ich sagen, und voller Ideen. Also ich glaube, ich bin eine Spielerin, die auch ja, über die Kreativität kommt.
Mhm. Ich finde es ganz schön, dass du es gerade beschrieben hast. Die meisten legen immer los. Aber genau darauf, was du beschrieben hast, wollte ich eigentlich hinaus. Oder ich glaube, vielen Menschen ist es nicht so bewusst, dass es ja einfach diese unterschiedlichen Differenzierungen gibt. Und ob das im Leistungssport ist oder auch in anderen Berufen, dass man auch, ich sage jetzt nicht 2 Persönlichkeiten haben kann, aber verschiedene Anteile eben haben kann, je nachdem, wo es vielleicht auch einfach besser passt für einen.
Mhm.
Deswegen ganz schön beschrieben.
Kleine Werbung. In jeder Folge stelle ich passend zur Sportart meiner Gäste eine Frage an die Experten des exklusiven Sport im Kopf Partners Sport 2000. Somit habt ihr zusätzlich zum Thema einen weiteren Mehrwert mit nützlichen Infos. Meine heutige Frage geht an den Fußballexperten Christian König. Lieber Christian, auf was sollte ich beim Kauf eines Fußballs achten und wo liegen die größten Unterschiede?
Bei dem Kauf eines Fußballs gibt es mehrere Aspekte, die du beachten solltest, um natürlich den richtigen Ball für deine Bedürfnisse zu finden. Erstens, die Größe des Balls. Ist es für Kinder, Jugendliche, Standardgröße? Dann zweitens natürlich das Gewicht. Spielt eine dementsprechend auch große Rolle. Leichtere Bälle sind für jüngere Spieler natürlich besser geeignet. Das Material, ob das Kunstleder ist, PVC oder Gummi, hat natürlich auch verschiedene Eigenschaften. Klar sind Nähte, handgenäht, maschinengenäht. Die Blase, die innere Blase bestimmt natürlich, wie gut der Ball Luft hält und sein Sprungverhalten. Aber natürlich auch die Oberflächenstruktur. Denn einige Fußbälle haben spezielle Texturen auf der Oberfläche, um die Ballkontrolle und die Aerodynamik zu verbessern. und am Ende natürlich Preis-Leistungs-Verhältnis. Das sollte natürlich immer stimmen.
Vielen Dank, Christian. Wer neugierig geworden ist und sich nach einem Fußball umschauen und informieren möchte, dem füge ich einen Sport 2000 Link in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Was sind denn für dich ganz allgemein mental die größten Herausforderungen als Fußballspielerin?
Ich glaube, am Ende sind die größten Herausforderungen so die Ansprüche, die man an sich selber hat. Ich glaube, das ist gar nicht so, was man immer denkt, so von außen, ob man gewinnt, ob man verliert, ob man so das, was man immer so damit verbinden würde. Ich glaube, am Ende ist es so, dass ich glaube, da kann man für fast alle Leistungssportler sprechen, dass man ja sehr streng mit sich selber ist und auch sehr, sehr hohe Erwartungen an sich selber hat. Und ich glaube, das ist immer so die größte mentale Herausforderung, sich da nicht zu sehr oft drin zu verlieren oder zu viel drüber nachzudenken, weil man natürlich auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt vom Spiel nach Hause komme, dann klar bin ich hier so in meiner Wohnung und Family ist jetzt auch nicht hier. Und dann verliert man sich manchmal so ein bisschen in dem Verzweifeln oder Nachdenken oder man denkt viel über Sachen nach. Und ich glaube, das ist manchmal die größte mentale Herausforderung, dass man da vielleicht nicht so streng mit sich selber ist oder nicht so viel in dem Bereich nachdenkt. Ich glaube, wenn man dann auch noch so ein Kopfmensch ist wie ich, ist es das manchmal so das Anstrengende ein bisschen, dass man so vielleicht als Außenstehender gar nicht so auf dem Schirm hat.
Ja, kann ich unterzeichnen und so. Dass man sich selbst oft der größte Kritiker ist, man spricht auch vom inneren Kritiker, das ist immer so diese Stimme, dass vielleicht irgendwas nicht gut genug war oder nicht ausreichend war und was andere vielleicht über einen denken. Und das ist natürlich jetzt gerade als doch auch Fußballspieler, Fußballspielerin, wenn man einfach weit wegzieht von Familie, von Freunden, von einem Umfeld, wo man immer rein theoretisch zurückgreifen könnte. Du kommst ja ursprünglich fast schon Grenze Holland. Das heißt, da würdest du dann mit dem Auto hinfahren.
Ja, 6-7 Stunden so, also sind so knapp 650 Kilometer oder sowas. Also ist halt nicht mal eben. Ja. Und ich glaube, ich bin jetzt auch in so einem Umfeld groß geworden. Ich glaube, wenn man in seiner Großfamilie aufwächst, dann ist es auch, man lernt so ein bisschen, dass man auch gewisse Sachen ein bisschen mit sich selber ausmacht, weil in der Großfamilie war immer so viel los und es gab immer so viele Sachen, die in dem Fall ein bisschen wichtiger oder schlimmer waren oder man auch wusste, okay, jetzt ist gerade nicht das wichtigste Problem, was man selber hat, sondern das ist gerade das Wichtigste und man lernt so ein bisschen die Sorgen so ein bisschen auf mehrere Köpfe zu verteilen. Ich glaube, das kann ein Vorteil sein, aber ist im Nachhinein auch, also mich hat es zumindest zu so einer Person gemacht, die Sachen dann oft mit sich selber ausmacht, so im Nachhinein. Mhm. Und klar, das kann gut sein, aber ist auch manchmal ein bisschen anstrengend.
Ja, spannender Punkt. Sowas prägt natürlich. Das heißt, würdest du sagen, dass du vielleicht anderen Themen, Problemen anderen schneller Vorrang gibst als deinen eigenen Bedürfnissen?
Ja, das mache ich auch viel lieber. Ich glaube, ich habe auch einen guten Blick dafür für andere. Ja. Oder über den Tellerrand hinaus sehe ich, glaube ich, oft auch, wie es anderen geht. Und ich glaube, das ist wirklich so eine so eine Sache, wie man groß geworden ist. Und meine Eltern waren ja auch immer Personen, die immer einfach stark gewirkt haben vor uns Kindern. Haben sie nie irgendwie eine Schwäche gezeigt. Und natürlich waren das für mich immer die größten Vorbilder. Und man lebt ja irgendwie immer so damit. Und auch meine Geschwister, man hat irgendwie immer so versucht immer so als so stark zu sein und dass wir gegenseitig uns als Geschwister helfen. Aber ich glaube, dass ein das im Endeffekt auch ein bisschen geprägt hat, dass nicht immer so das eigene Leid das Wichtigste ist, so in dem Sinne.
Ja, voll. Ja, das ist ganz spannend. Ich versuche da zum Beispiel oft die Frage in den Raum zu werfen, was würdest du denn deiner besten Freundin raten? Und ich finde, man hat für seine besten Freunde, Freundinnen immer ganz, ganz tolle Tipps parat. Weil sich selbst, vielleicht nicht als erstes oder an erster Stelle setzen würde. Also gerade auch das Selbstmitgefühl, du beschreibst, man lernt ja auch in so einer Großfamilie. Deswegen finde ich das so spannend bei dir auch Empathie oder im besten Falle wächst man in einer Familie auf, wo man lernt, empathisch zu sein und einen Blick für andere zu entwickeln. So funktioniert ja auch so ein Familiensystem. Mhm. Wichtig ist nur, sich selbst natürlich nicht zu verlieren und Das sind vielleicht die Vorteile in einer Mannschaftssportart, aber man muss natürlich auch lernen.
Ja, es ist immer schwierig, weil natürlich die aus der Mannschaft sind natürlich auch ein Stück weit Freunde von mir.
Ja.
Also da kann ich auch sagen, das wären auch Leute, mit denen ich nach dem Fußball hinaus darüber wirklich befreundet sein würde. Aber wenn es dann gerade mal um Fußballthemen geht oder Sachen, die dich im Fußball beschäftigen, ist es dann auch wieder schwer, weil es sind dann ja auch Leute, die dann irgendwie mit im Fußball verbunden sind. Und dann finde ich es wieder schwer, dann hätte man lieber manchmal jemand extern, der jetzt nicht... Ja. in der gleichen Mannschaft spielt. Ich finde, manchmal ist es dann auch schwierig, wirklich mit den gleichen Leuten, die da mit verwickelt sind, dann über die Sachen zu reden. Deshalb ist eigentlich so Family und Freunde von daheim wären da schon eigentlich fast die bessere Adresse oder eher externe Leute, die jetzt nicht in der gleichen Mannschaft spielen.
Was für einen Tipp hast du da?
Ja.
Viel zu Besuch kommen lassen zum Beispiel.
Ja, aber ich... Also ich bin dann zum Beispiel meiner Mutter, mit der telefoniere ich auch täglich und ich habe auch einen sehr, sehr guten Draht generell zu meiner Familie, aber zu meiner Mutter ist es schon sehr extrem und sobald hier mal irgendwie ich sagen würde, mir geht's jetzt gerade nicht so gut, dann weiß ich auch, dass sie da mitleiden würde oder ihr das dann auch echt schwerfällt, auf die Distanz mir sozusagen dann in dem Moment nicht helfen zu können. Deshalb versuche ich dann auch immer nur... wirklich mit ihr über Sachen zu reden, wenn sie wirklich sehr, sehr dringend sind. Und das ist dann wieder so die Grenze, ab wann erzählt man mit oder kommuniziert man mit der Family über Sachen oder inwieweit macht man die Sachen mit sich selber aus. Ja, und ich weiß ja auch, dass meine Family rund um die Uhr für mich erreichbar wäre. Und das ist ja auch das Schöne, ich kläre auch die meisten Sachen mit meiner Family, sag ich mal. Aber in gewisser Weise will man dann auch nicht immer so... ein Stück weit Sorge bereiten oder dann auch immer die Familie damit einbeziehen, weil man denkt, komm, so wichtig ist das jetzt gerade auch nicht.
Aber das Schöne ist ja zumindest, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, zu wissen oder ein Vertrauen zu haben, dass jemand da ist, ja, wenn voll. Ich bräuchte.
Ja,
meine Geschwister ist wahrscheinlich immer irgendwer erreichbar.
Ja, meine Eltern, die würden auch um jede Uhrzeit losfahren und hierher kommen. Also auf die kann ich mich 1000% verlassen. Und das ist ja auch ein Gefühl, was man hat, wenn es wirklich ernst ist. Sind es die ersten Ansprechpartner. Und das ist ja auch schön, das zu wissen, auch wenn jetzt Kilometer dazwischen stecken, aber darum geht es ja am Ende nicht.
Gab es denn für dich ein Schlüsselerlebnis oder ich sage jetzt mal so ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, das war für dich persönlich die größte mentale Herausforderung, die du je hattest, also im Leistungssport jetzt?
Mentale Herausforderung. Ich glaube, generell Herausforderung, ja, es war auch eine mentale Herausforderung, war eigentlich der Wechsel hierhin, weil ich als, sag ich mal, Familienmensch schon wusste, was es bedeutet, jetzt zu sagen, okay, ich will jetzt unbedingt im FC Bayern München spielen, aber ich wusste auch, okay, ich lasse meine Familie da und ich bin immer in dem Umfeld groß geworden, ich hatte immer meine Leute und immer diese Komfortzone und da war mir schon klar, okay, da nehme ich jetzt echt eine Sache in Kauf, vor allem wenn man Familie einem auch so viel bedeutet. Ich glaube, das war schon so eine Sache, mit der ich mental wirklich gedacht habe, okay, ist es dann die richtige Entscheidung, da die Karriere oder seine sportlichen Träume irgendwie ein Stück weit darüber zu stellen? Und ja, schon auch meine Verletzung. Weil das die, ich bin zum Glück, sage ich mal, irgendwo auf dem Holz klopfen, eigentlich immer ganz gut verschont geblieben von Verletzungen. Eigentlich immer nur so Kleinigkeiten, wo man kurz raus war und wieder zurück bei der Mannschaft war. Aber wenn man halt mal eine Reha macht über mehrere Monate, ich glaube ein halbes Jahr circa war es, da lernt man halt auch mal, wie es ist, so ein bisschen die Kehrseite zu sehen. Oder auch mal eine andere Seite zu sehen aus dem Profisport, was auch dazugehören kann und was im Nachhinein eine sehr, sehr auch irgendwie eine schöne Zeit war, weil man irgendwie 1000 neue Menschen kennengelernt hat, die irgendwie das Beste für einen versucht haben und was einem im Nachhinein dann irgendwie so klar wurde. Von daher war es schon eine mentale Herausforderung, aber im Nachhinein auch was, wo ich ja sehr dankbar für bin.
Ja, das ist ganz spannend. Also Verletzungen sind natürlich was gerne jeder Sportler auslassen würde, weil es einen Zweifelsfall, zumindest ist so der erste Angstgedanke, einen zurückwerfen könnte oder man wieder anknüpfen kann. Vielleicht wird es auch nicht mehr so, wie man es gewohnt war. Dauert auch manchmal.
Okay.
Auf der anderen Seite lernt man viel dazu, Thema Geduld, Vertrauen in den Körper und kann sich auch mit anderen Themen beschäftigen. Und das Schlimmste ist tatsächlich, wenn man noch nie die Verletzung hatte, weil diese Erfahrung noch nicht gehabt zu haben, dass es wirklich auch wieder so werden kann. Oder, ich meine, come back stronger, das ist immer so ein abgedroschener Spruch. Aber er trifft tatsächlich oft, oft
zu. Weil man in anderen Bereichen einfach dazu gewinnt. Ne? Ja. Ich finde dieses come back stronger ist ja jetzt nicht so, wie man sich das immer vorstellt, keine Ahnung, nur im Fußball oder nur körperlich durch die Reha, bla bla. Ich glaube, dass es am Ende macht es dich als Mensch oder als Charakter ein Stück weit reifer. Ob es jetzt stärker ist, weiß ich nicht, aber ein Stück weit reifer. Und ich würde sagen, dass es schon wichtig ist, das in der Karriere auch mal erlebt zu haben. Und also für mich war es im Nachhinein wirklich eine Zeit, wo ich sagen würde, okay, ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie beruflich in den Bereich zu arbeiten oder in dem Reha-Bereich wirklich auch später mal zu arbeiten, weil es mich so beeindruckt hat, mit welcher Leidenschaft Leute da wirklich versuchen, wieder dich auf die Beine zu bringen. Ob jetzt, das ist ja nicht nur körperlich, sondern auch mental für einen da waren. Das hat mich schon sehr geprägt und beeindruckt, ja.
Das ist auch was, was ich extrem empfehle, in Verletzungsphase sich auch mit Alternativen, ich weiß, das hören Sportler immer nicht gerne, aber sich mit Alternativen zu beschäftigen, weil es einem dann natürlich auch wieder für die weitere Karriere Sicherheit gibt, weil man sich vielleicht nicht nur über Fußball oder was weiß ich was, Radfahren, Schwimmen, Laufen identifiziert und weiß, okay, wenn ich wieder eine Verletzung habe, wenn ich vielleicht irgendwann Sport aufgeben muss, die Karriere an den Nagel hängen muss, gibt es Dinge, die mich auch noch interessieren. Und es gibt einem in dem Moment, in dem man wieder aktiv wird, extrem viel Sicherheit. Das ist zumindest eine Erfahrung, die ich...
Ja, voll. Aber das ist halt die erste Zeit, wo man halt gar keinen Sport machen kann. Ist es sehr scheiße, vor allem für mich. Also für mich ist immer, also generell nicht nur Fußball, sondern Sport an sich, sich bewegen zu können. Immer das, was mir totalen Halt gibt und totale Sicherheit gibt. Und wenn das halt wegfällt, dann versucht man natürlich in anderen Bereichen da irgendwie was zu schaffen oder irgendwie daran zu wachsen. Aber trotzdem fehlt dieser Teil halt. Und das habe ich auch extrem gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist, dass ich den habe. Und es ist auch immer noch so. Also für mich ist es ganz schwer, dann, wenn der Bereich Sport wegfällt, da irgendwie einen Ausgleich zu haben, der mir das gibt, was wirklich der Sport geben kann, weil man einfach sein Leben lang immer nur Sport gemacht hat und ich auch.
Gewöhnt sich Körper und Geist dran.
Voll, ja. Das ist so in der Reha schon am Anfang gerade. Nachher wird es ja besser, wenn man dann wieder ins Laufen kommt und auf den Platz kommt, dann kommt das ja alles wieder. Aber gerade so die Anfangszeit ist schon echt schwierig.
Das war der Grund, warum ich zu so einer guten Schwimmerin wurde.
Ja.
Naja, wenn man einfach weiß, man ist ein Mensch, der Bewegung braucht. Mhm. Also klar, zum einen für mein mentales Wohlbefinden, aber halt auch körperlich. Der Körper gewöhnt sich ja auch an die ganze Bewegung und nicht laufen kann, weil Knie-OP, weil Sprunggelenk. War für mich Schwimmen so ein Ausgleich. Und ich bin vorher nie geschwommen. Aber es war zumindest so dieses Vorankommen.
Ja, kann ich verstehen.
Naja. Was, also gut, bei mir war es Schwimmen. Was hat dir denn in der Zeit am meisten geholfen? Du hast gerade schon beschrieben, also zum Beispiel Einblick zu bekommen in den Reha-Bereich, in eine Perspektive, glaube ich. Also so könnte man das ganz gut nennen.
Ja.
Was hat dir noch geholfen? Oder hast du vielleicht auch in der Zeit Erfahrungen mit Sportpsychologie oder Mentaltraining machen können?
Ja, tatsächlich schon. Also wir haben ja auch einen externen Mentaltrainer bei uns, ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen
Martin.
Darf. Martin
Dals. Der war auch schon Gast hier.
Ach so, okay.
Ja, der war Gast, wer sich die Folge anhören möchte.
Ja, und mit Martin habe ich mich eigentlich von Anfang an gut verstanden oder ich hatte immer das Gefühl, mit ihm so locker über Sachen reden zu können, aber es war immer so ein Stück weit oberflächlich, so, weil ich bin ja auch immer jemand, der nach außen immer so ein bisschen flachsig und frech und laut und deshalb hatte ich mit Martin schon immer eine gute Ebene, weil das werde ich nicht vergessen, als der das erste Mal am FC Bayern Campus war, dann weiß ich noch, dass eine Mitspielerin und ich, wir wurden so ein bisschen so, hat irgendjemand gesagt, das sind die Bayern, die pumpen immer so ein bisschen, das war so ein bisschen haha. Und dann weiß ich, dass Martin danach zu mir gekommen ist und hat gefragt, geht's dir denn gut damit? Da habe ich gesagt, ja, dann hat er gesagt, gut, dann ist das auch das Richtige. Ich weiß, das werde ich nie vergessen, das ist das erste Mal, was Martin dazu gesagt hat. Und Ja, ich hatte mit Martin dann eigentlich immer einen relativ oberflächlichen oder jetzt keinen, sag ich mal, Draht, wo ich jetzt ihn wirklich brauchte. Und dann in der Reha haben wir uns dann eigentlich so ein bisschen auf der Ebene unterhalten können, die mir dann halt auch geholfen hat, weil ich glaube, es bringt so unglaublich viel, einfach Sachen rauszulassen und über Sachen zu reden, was ich dann auch so ein bisschen gelernt habe, weil ich auch immer, ja, wie gesagt, ein Typ war, der das immer mit sich selbst ausgemacht hat. Aber dann war wirklich so eine Phase, wo ich dann ja ihm alles anvertrauen konnte und ich dann auch gemerkt habe, wie wichtig oder wie sehr einem das auch helfen kann, wirklich mal Themen einfach mal anzusprechen. Mhm. Und da muss ich sagen, da war der erste Kontakt und ist seitdem auch irgendwie immer so eine Ebene geblieben, dass Martin jemand ist, wo, wenn mich was beschäftigt oder ich irgendwas auf dem Herzen habe, dass man da wirklich zu ihm gehen kann. Und auch das sehe ich als sehr großen Vorteil von der Reha, dass dieser Weg dann auch irgendwie so entstanden ist.
Mhm. Ja, es ist auch das schöne Phänomen, wenn man mit Themen an jemand herantritt und auch das Gefühl vielleicht rückgemeldet bekommt, hey, das ist ganz normal. Mhm. Also das ist jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich, dass dir das Angst macht, dass du dich sorgst, ob es wieder wird. Mhm. Dass man Themen, die einen beschäftigen, auf eine meisten Fall in dem Fall dann negative Art und Weise, aber aufgefangen werden und da sein dürfen. Mhm. Ich glaube, das ist so eine ganz schöne Rolle, die da Sportpsychologen auch einnehmen können.
Voll, ja. Ich glaube, wenn man da so ein Vertrauen zu einer Person hat, auch neben dem Platz, und der jetzt, ich glaube, das ist auch gut, dass er gar nicht so ein richtiges Staff-Mitglied von unserem Verein oder von unserer Mannschaft ist, sondern da einfach als neutrale Person reingekommen ist, das hilft einem extrem, weil der hat jetzt auch vom Fußball, ich glaube, da ist er nicht böse, auch gar keine Ahnung. Ja, und es sind auch gar nicht diese Themen, die wir brauchen, sondern es sind ganz andere Sachen, die uns da irgendwie beschäftigen. Und da sieht er einfach mit einem ganz neutralen Blick ja auch die Sachen dann ein Stück weit anders als wir. Und das tut uns, glaube ich, als Spielerin extrem gut, dass man da auch jemanden hat, mit dem man über alles reden kann.
Ja, neutraler Blick und oftmals auch ein komplett anderer Blick. Also das ist ja ein Sportpsychologe an sich. Ich muss ja auch von, ich sage jetzt mal, von der Sportart nicht im Detail eine Ahnung haben. Es ist, glaube ich, schon gut, dass man sich damit beschäftigen möchte. Und so ein paar Sachen sind schon wichtig auch zu verstehen. Aber man muss ja dazu sagen, Martin arbeitet ja auch noch mit der Surf-Nationalmannschaft und das finde ich einen spannenden Kontrast. Er bringt ja nicht nur einen neutralen Blick, sondern einen Blick von einer komplett anderen Sportart,
ja,
auch
voll.
Fußball. Und das finde ich irgendwie eine ganz spannende Mischung bei ihm, glaube ich, auch echt gut ist.
Ja, voll.
Die Saison hat ja jetzt gerade erst wieder angefangen. Wie lange hattest du frei? 4 Wochen?
Sechs diesmal, glaube ich sogar.
Ah ja, okay, mit EM, oder? Und
Olympia, ja.
Hättest du gerne noch länger frei gehabt, oder?
Nee. Ich war so froh, als es wieder losging. Also viele freuen sich. Also ich freue mich auch auf den Urlaub. Wenn ich dann Urlaub habe, dann denke ich, ja, mega. Aber so gefühlt nach einer Woche denke ich mir immer so, boah. Ich will einfach so wieder in den Trott, in meine Sachen reinkommen, in meine Routinen reinkommen. Und das ist irgend so ein Thema für mich, was mir unglaublich schwerfällt, so Urlaub zu akzeptieren, Urlaub zu haben, aus Urlaub irgendwie Urlaub zu machen, auch vom Kopf her. Deshalb war ich unglaublich froh, als es wieder losging und ich wieder hier meine Sachen machen konnte.
Ist ja auch das Thema, worüber wir heute so ein bisschen sprechen wollen. Ja, was passiert, wenn man, es gilt ja nicht nur für Fußball, aber da ist es jetzt schon eine sehr strikte Saisonplanung mit sehr vielen Wettkämpfen auch. Man hat halt meistens nur 4 Wochen im Sommer, Sommerpause, im Winter nochmal 2 Wochen, 2 Wochen.
Ist unterschiedlich auch, meistens so 2.
Meistens so 2 Wochen. Mhm. Wie es einem geht, wenn man Pause hat, in Anführungszeichen. Also kann ja auch verletzungsbedingt eine Pause sein. Kann auch sein, dass man gerade nicht spielt, weil man vielleicht nicht gut genug ist. Mhm. Aber es gibt eben auch diese Sommerpause. Und es ist ja schon so, der Verein ist so eine Art System, wo man einfach auch relativ strikte Rahmenstrukturen kriegt oder bekommt. In Team, ja, Teamsportarten ist das was anderes wie in Einzelsportarten. Mhm. Gibt einem das Sicherheit? Oder was glaubst du?
Ich glaube, das ist glaube ich, ganz unterschiedlich. Ich glaube, da kann man jetzt auch nicht so auf jeden reduzieren. Aber ich glaube, ich bin schon jemand, der extreme Sicherheit empfindet, wenn er einen strukturierten Ablauf hat, strukturierten Routinen. Ich weiß auch, manchmal schreibe ich Pläne für den nächsten Tag und am liebsten habe ich jede Stunde irgendwas drinne und es gibt mir irgendwie immer so die Sicherheit, wo manche sagen, bist du bescheuert, du hast so, sag ich mal, ein entspanntes Leben später, wenn du mal einen normalen Job hast, dann wirst du sehen, das ist hier eine tolle Zeit, wo du viel Freizeit hattest, aber ich bin immer schon ein Typ gewesen, dem es extrem viel Sicherheit und Ruhe und Zufriedenheit auch gegeben hat, wenn ich meine Sachen habe und auch irgendwie viel schaffe. Und sobald man irgendwie in den Urlaub fährt, ich weiß, ich war jetzt mit meiner Schwester in Griechenland und wir hatten, keine Ahnung, 5-Sterne-Hotel, wir hatten All-Inclusive und das war nicht der Horror, es war auch schön. Aber für mich rein innerlich vom Gefühl, da fühlt man sich einfach so ein Stück weit lost, weil klar, ich habe da auch ein bisschen den Sport gemacht, aber es war trotzdem nicht so der Ablauf, den ich irgendwie brauche. Und ich weiß auch nicht, wie das irgendwann mal wird, wenn ich mit dem Fußball...
Du wärst ein super Arbeitnehmer auf jeden Fall.
Wenn ich mit dem Fußball aufhöre, aber ich brauche irgendwie immer so diesen Sport, auch vielleicht so meine, ich glaube auch vom Essen her, so meine Routine, dass ich weiß, ich koche morgens, mache ich mir das, mittags esse ich meistens das, abends esse ich das. Ich bin halt so ein extremer Routinenmensch und wenn das dann irgendwie alles so ein Stück weit wegbricht, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist, merke ich einfach, wie schwer mir das dann irgendwie fällt, so trotzdem die Situation so zu genießen.
War das schon immer so, würdest du sagen? Oder so als kleines Mädchen? Oder?
Als kleines Mädchen habe ich den ganzen Tag Schokocroissants gegessen und am Strand gesessen. Nee, als Mädchen war das nicht so. Ich weiß nicht, wann sich das entwickelt hat, aber ich glaube, dadurch, dass ich schon immer so ein ehrgeiziger Typ war, hat sich das dann schon irgendwann entwickelt, als man Profifußballer wurde. Und
damit ja auch erfolgreich ist, ein Stück weit. Also kann man ja bei dir auch sagen.
Ja, ist es ja auch was mich hier hingebracht hat. Ja. Ich glaube, gerade so, dass, ja, auch durch die Körpergröße und so, ich hatte ja immer in vielen Bereichen immer so einen kleinen Nachteil, den ich mir irgendwie immer anders wieder zurückholen musste. Unter 1,60 auf jeden Fall, sagen wir mal so. Und dieser Fleiß und der Ehrgeiz und dass ich immer mehr so viele Sachen vorgenommen habe, aufgeschrieben habe, umgesetzt habe, das hat mich auch immer ausgezeichnet und das ist auch, glaube ich, ein sehr großer Teil von mir. Aber trotzdem auch in der Verletzung, man merkt dann irgendwie so, wenn das dann wegbricht, ist es ganz, ganz schwer, da wieder so rauszukommen. Und ich bin jetzt auch 30 und ich habe auch kein richtiges Rezept dagegen, obwohl ich mich eigentlich auch bestens kenne.
Mist, ich wollte dich jetzt nach dem Rezept dazu fragen.
Nee, ich wollte dich fragen. Nee, aber ich finde das schon echt faszinierend, weil jeder Mensch fährt irgendwie in Urlaub, schaltet den Kopf ab, schaltet gefühlt den Körper ab und macht da Urlaub. Aber ich weiß nicht, ob es anderen Sportlern auch in der Richtung irgendwie so betrifft, aber für mich ist es immer ganz, ganz schwer, so richtig Urlaub zu haben.
Ja, es ist spannend, aber was du beschreibst, ist natürlich, wenn man mit irgendwas über sehr lange Zeit sehr erfolgreich ist und Erfolg gibt dir recht, auch fast super wenig verletzt, als klopfe ich nochmal dran auf den Tisch, dass man sich natürlich auch... Oh, das war sie?
Das war Alexa.
Das war Alexa, okay. dass man sich natürlich auch, das muss ich halt finden, dass man sich natürlich auch diese Verhaltensweisen aneignet. Also es ist ja letzten Endes, funktionieren wir über Belohnung. Und wenn ich durch deine Verhaltensweise extrem viel Positives erfahre, Konditionierung sozusagen, es ist natürlich auch schwieriger, das wieder abzugewöhnen. Man nimmt sich Zeit und Schritt für Schritt wird dann vielleicht mal aus einer Woche Griechenland, eine Woche Griechenland und eine Woche Berge. Dann sind wir schon bei 2 Wochen Urlaub, um dann zu merken, okay, mein Körper verändert sich nicht, ich behalte meine Fitness und ich mache damit die positive Erfahrung, dass ich vielleicht noch entspannter zurückkommen.
Ja, voll. Also ich glaube, da ist man ja noch in so einem Prozess, auch wenn ich jetzt schon 30 bin, aber da den Weg so für sich zu finden. Aber ich glaube, ich weiß nicht, es ist ja auch so, wenn du jetzt, weiß ich nicht, aus einem Job, weiß ich nicht, gekündigt wirst oder so, es ist jetzt nicht nur immer diese Sportlerebene, aber wenn du, weiß ich nicht, 20 Jahre in einem Unternehmen warst und dann auf einmal bist du gekündigt, ich glaube, dann geht es ja vielen Leuten auch ähnlich. Ne? Also das, was dich immer irgendwie auch ein Stück weit definiert hat oder was du vielleicht auch gerne gemacht hast, das fällt dann halt von heute auf morgen weg. Und für mich ist eigentlich so mein Alltag, den ich habe und die Routine und das, was ich machen darf, ist eigentlich für mich schon so der Urlaub, den ich gerne habe. Das ist eigentlich das Liebste, was ich mache. Und wenn ich Urlaub habe, dann ist es für mich immer so eigentlich eher das Anstrengende. Das finde ich eigentlich auch ein bisschen komisch. Aber für mich auch irgendwie interessant, weil man ja auch irgendwie dadurch merkt, ja, wie viel oder was für ein großer Teil das eigentlich von einem selber ist oder inwieweit man sich auch irgendwie definiert oder entwickelt hat, vielleicht auch durch die Jahre, die man das wirklich professionell auch ausübt.
Naja, seit du wie jung warst, du die erste, ja gut,
sagen wir mal mit 14, ich meine, da hat sich natürlich ein bisschen sowas entwickelt, ne? Auch eine Persönlichkeit, früher war ich glaube ich nicht so viel, weil ich in vielen gewissen Dingen dann auch entspannter oder gelassener, und also früher waren wir mit der Familie ewig im Urlaub und das hat mich nicht interessiert, ich glaube, das kann man irgendwann nicht mehr vergleichen, aber ja, für mich.
Aber es ist eine spannende Frage, wie man Dinge zum Beispiel als Kind gemacht hat und gehandhabt hat. Ich würde mir zum Beispiel immer mal wünschen, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, diese Frage an die Eltern, Mama, mir ist langweilig. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hatte, dass ich mir denke, mir ist langweilig.
Ja, das stimmt. Aber als Kind hat man sich ja generell, ich glaube, ich weiß nicht, ob man da so viel mit dem Kopf gelebt hat. Ich glaube einfach halt nicht.
Nee, das ist, kommt natürlich mit, sozialer Erwünschtheit oder überhaupt gesellschaftlichen Themen, dass man ja auch Regeln lernt, das ist ja auch so eine Entwicklungsphase. Ja. Und die Erfahrungen, die man macht und die positiven Erfahrungen, die ich mache, die prägen natürlich auch mein Verhalten zukünftig. Mhm. Und ich glaube, dass du einfach sehr, sehr viele positive Erfahrungen gemacht hast über dein Verhalten, das sicherlich auch eine große Stärke ist auf der einen Seite.
Ja, das stimmt. Aber es war trotzdem ja, also ich glaube, dass man schon auch so ein bisschen damit ein bisschen vorsichtig sein muss. Oder ich auch jemand bin, der sagt, okay, daran muss man wirklich arbeiten. Weil es ist ja nicht Sinn und Zweck, dass man, wenn man dann Pause hat, gefühlt, dass es dann einem, sag ich mal, schlechter geht, als wenn man in seinem Job steht. Ich glaube, das ist auf der einen Seite natürlich, zeichnet das einen ein bisschen aus, aber auf der anderen Seite finde ich das auch irgendwie, ja, es ist schon was, wo man auch selber dran arbeiten muss, um zu sehen, wie man die Zeit auch wirklich was Gutes draus macht und so, dass man es genießen kann. Ich glaube, auch mit 30 ist das schon was, wo ich auch noch gerne dran arbeiten möchte oder mir da auch noch andere Wege aufzeigen möchte. Aber ich glaube, interessant ist es dann am Ende schon, weil ich glaube, jetzt auch nicht jeder Sportler so empfindet, aber vielleicht auch der eine oder andere so ähnliche, ja.
Ja, ich glaube, unterschiedlich, wie du hast es jetzt ein paar Mal schon betont, wie es auch im Nicht-Sportler-Leben ist. Mhm. Mit Sportler, für die ist es schwierig. Mhm. Als Beispiel fällt mir ein, das ist zwar schon irgendwo in der Wettkampfphase, aber es ist auch ein Durchbrechen von Routinen, gerade bei Ausdauersportlern, die sich zum Beispiel in so einer Taper-Phase befinden. Also wenn ein großer Wettkampf ansteht und ein bis zwei Wochen, je nachdem, was das jetzt für eine Distanz ist oder was für eine Sportart spezifisch, sie tapern müssen und plötzlich doppelte Mengen essen, viel weniger Bewegung. Und
Gott.
Die Augen werden groß. Ich sehe schon, dass der Horror steht ins Gesicht geschrieben.
Nein, aber ich kann verstehen.
Ja, ja. Und also man sagen, das ist eine absolute Katastrophe vor einem Wettkampf. Natürlich kognitiv wissen sie, es ist wichtig, damit ich am Tag X absolut abliefern kann. So wie du ja auch gerade erwähnt hast, du weißt ja kognitiv, eigentlich solltest du in den 6 Wochen echt runterfahren können, Urlaub machen können, entspannen können. Und plötzlich kommt so viel Stress hoch, weil eben Bewegung fällt weg, mehr Essen, kürzere oder weniger Umfänge, kürzere Umfänge und dann halt auch ja an Mengen oder auch Kohlenhydrate und so weiter und so weiter. Wenn wir aufs Detail drauf eingehen, aber was man halt im normalen Trainingsablauf in den Wochen vorher, wo es intensiver war, härter war, nicht so gewohnt war. Und das ist echt schwierig zu lernen, okay, sich darauf zu verlassen, da Sicherheit auch irgendwo drin zu fühlen. Und das ist ein Prozess über Erfahrung, weil umso mehr man oder umso mehr Erfahrungen gemacht hat, dass man das erfolgreich sein lässt, desto wohler fühlt man sich auch wieder damit.
Das dauert halt oft. Ja. Aber das ist jetzt auch so nach den letzten ich wollte gerade schon sagen Sommerferien.
Sommerferien? Du sagst auch Sommerferien.
Waren Sommerferien, ja. Da war es dann auch schon wieder so, da musste ich Martin auch zwischenzeitlich echt, muss ich sagen, Martin, das ist wieder völlig am Eskalieren. War auch dann auch gar nicht mehr so lustig, aber das ist trotzdem immer wieder spannend, für mich selbst auch, dass ja, dass es dann immer so wieder in diese Richtung reingeht, obwohl man tausend Gründe hätte zu sagen, man macht es jetzt so und so und es ist ja Quatsch und man weiß ja auch eigentlich, für eine Pause gut ist und so, aber selber lässt man es irgendwie dadurch, dass man halt gewisse Charaktereigenschaften sich über die Jahre irgendwie so angeeignet hat, lässt man diese Sachen nicht zu. Und ja, das schon ein Thema ist, finde ich, ja, wo man dran arbeiten kann, so, ne? Oder wo man ja auch dran arbeiten will.
Ja, absolut. Es sind einfach auch ganz wichtig hinzugucken, okay, was ist das Bedürfnis, was dahinter steckt. Mhm. Und das bei anderen wird das Bedürfnis Freiheit endlich erfüllt, ja. So sich eben nicht an Strukturen halten zu müssen. Voll. Mhm. Und anderen ist halt Kontrolle und Sicherheit extrem wichtig. Und das ist natürlich dann der Horror, 6 Wochen nicht mehr diese Rahmenstrukturen zu haben. Und dann gilt es natürlich hinzuschauen, also es fängt ja immer an, über Themen zu sprechen, zu verstehen, woher kommt es vielleicht auch, warum habe ich das Bedürfnis, aber kann ich vielleicht auch wo ein Stück weit kompensieren oder Verhaltensweisen ändern und damit langsam positive Erfahrungen zu machen. Mhm. Aber das ist natürlich ein Prozess.
Das ist ein Prozess,
Es sind ja wahrscheinlich Spielerinnen, die sagen, 6 Wochen, ich könnte noch mal 6 Wochen machen, oder? Ist ja nicht jeder.
Ja, ich denke ja, dass 80-90% der Mannschaft so denken würden, ja. Und deshalb finde ich es, ja, auch wenn es anders ist, finde ich es ja auch spannend, das mal anzusprechen, weil, weiß nicht, jeder denkt ja immer, Urlaub ist genau die andere Seite und Urlaub ist genau das, wo es einem am besten geht. So, aber ich glaube, wenn man wirklich so lange Leistungssportler ist, jetzt ja auch über die Zeit, die ich das jetzt schon so mache, kann das auch wirklich Stress sein. Ne? Also manchmal ist es wirklich Stress. Und ich finde es wichtig, weil ich weiß auch noch, als ich dann jünger war, so 17 oder so, ich glaube, das war so die Phase, wo ich dann, glaube ich, am ehrgeizigsten war. Und in dem Alter, da macht man ja auch, regelt man ja auch alles mit sich selber und man weiß ja auch immer alles am besten und man weiß, wie die Sachen laufen in dem Alter vor allem. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke, ist es so wichtig, dass man mit Leuten einfach darüber redet, weil es gibt so viele Menschen, die da einfach mehr Ahnung von haben als man selber und die einem da so viele Sachen mit auf den Weg geben können, wo man vielleicht dann in dem Moment gar nicht drüber nachdenkt. Aber ich glaube, mit Leuten zu reden ist immer so einfach gesagt, aber am Ende ist so wenig umgesetzt. Auch für mich selber war es ja dann auch durch die Reha, habe ich einfach auch gelernt, dass man die Dinge einfach mal ansprechen muss und auch einfach mal wirklich ehrlich sein muss, auch wenn es nicht immer einfach ist, glaube ich, die Wahrheit zu sagen oder sich zu öffnen.
Ja.
Aber dass es im Nachhinein dir extrem weiterhelfen kann.
Ne? Das Schwierigste ist oft die Überwindung. Das ist oft der, so dieser, ja, diesen Schritt zu machen.
Ja, oder das auch irgendwie selber einzugestehen. Also ich habe auch ganz lange für mich überlegt, was ist es eigentlich, was mich Stress macht? Oder wieso fallen mir die Sachen so schwer? Und für mich war es auch ganz lange schwierig, da überhaupt eine Antwort zu finden oder das überhaupt zu deuten, warum und wieso. Und ich glaube, dass man erstens ehrlich zu sich selber ist und das auch sagen kann, okay, das ist was, woran man arbeiten muss. Und man nicht sagt, okay, ich bin so, das kann man jetzt nicht verändern. Und das ist ein Teil meiner Persönlichkeit, fertig. Sondern dass man sagt, okay, es muss auch einen anderen Weg gehen. Und ich glaube, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite dann wirklich Leute zu suchen, die da vielleicht schon Erfahrungen oder generell einfach jobtechnisch oder weiß ich nicht, einfach mehr Ahnung haben und da einen auch wieder helfen können. Ich glaube, das gibt es ja in 1000 Bereichen, dass man da sich Experten zur Seite holen sollen. Und auch wir sind mit 30 noch nicht, oder ich bin mit 30 noch nicht an den Punkt angelangt, wo ich alles alleine regeln kann oder sollte. Und das finde ich
muss
dann auch...
Muss man vielleicht auch
gar muss nicht. Muss man auch nicht. Und ich bin ja auch total der Leben... Es kommt jetzt so rüber, als wäre ich hier so eine Deep. Nein, ich bin ja auch total der lebensfrohe, laute, lustige Mensch. Aber ich finde, man muss immer auch sehen, dass es dann dahinter auch immer jemanden gibt, der auch mit gewissen Sachen einfach struggelt oder dem gewisse Sachen schwer fallen und das ist auch völlig okay. So, ne? Aber ich glaube, dass es immer so, diese Sachen immer so ein Stück weit verschwiegen werden, gerade so in dem Bereich, so das, was man nicht so mitbekommt. Und von daher finde ich es einfach wichtig. Vielleicht gibt es ja so den einen oder anderen, der auch so sich fühlt oder in sowas, ja, so in die Richtung auch ein paar Erfahrungen gemacht hat. Von daher finde ich es immer cool, wenn man da auch einfach die Sachen ja auch mal ehrlich ansprechen kann.
Ja, das ist eben das, was ich vorher auch meinte, dass man einfach auch lernt, es ist auch normal, darüber zu sprechen. Und also ich erlebe das schon, in ob es jetzt Pausen sind, meistens natürlich jetzt nicht die Sommerpausen, sondern eher so diese Pausen, diese gezwungenen Pausen, wo plötzlich neben Langeweile auch so eine gewisse Leere kommt, Unsicherheiten. Und klar, wenn man Zeit hat, was macht man dann? Dann kommt man dieses Gedankenkreisen-Thema, grübeln. Meistens ist Gedankenkreisen auch nicht verbunden mit nur positiven Gedanken, wie toll alles gerade ist, weil dann macht man sich oft gar nicht so viele Gedanken. Ja, das ist ja das Gemeine und steckt da oft mal in so einer Spirale fest.
Ja, voll. Und ich glaube auch, das ist so, dass wenn man so als Leistungssportler, weil ich keine Ahnung, ich wohne ja jetzt auch schon sehr lange alleine und man wird auch immer eigener, was so dieses ganze Essverhalten angeht. Also ich glaube, ich bin auch jemand, der da extrem drauf achtet und der dann auch Sachen isst, ich würde das zu Hause bei meiner Familie auch nicht geben. Die sind dann auch mal in ein bisschen bekloppt. So, und ich glaube, dass das auch manchmal so ein bisschen das Problem ist, weil wenn du dann da rauskommst und woanders hinfährst und in Urlaub fährst, dann gibt es die Sachen alle nicht. Und für mich ist es immer ein Stress wirklich, da andere Sachen auch zuzulassen und auch mal andere Sachen zu essen. Und ich glaube, dass das auch manchmal, es ist nicht nur dieser Sport, sondern auch so die Ebene, wo man sich dann ja auch so seine Routinen über Jahre wirklich entwickelt hat, wenn die dann wegfallen. Ich glaube, dass das auch noch ein Thema ist, was dann da so irgendwie extrem mit reinspielt.
Deswegen bin ich ganz großer Fan, also das ist ein bisschen schwierig als Sportpsychologin, aber eigentlich arbeite ich ja ganz viel, Routinen zu etablieren, aber es gibt tatsächlich viele Leistungssportler und Sportlerinnen, wo ich auch versuche, Routinen mal aufzubrechen, weil man hat halt auch nicht immer alles unter Kontrolle und wenn plötzlich diese Routinen, die man sich da so zurechtlegt, nicht funktionieren, vielleicht noch ein bisschen abergläubisch ist, bringt das halt plötzlich Riesenunsicherheiten rein. Und deswegen auch so bewusst mal Routinen aufbrechen.
Ja, voll.
Ja,
ist leicht gesagt. Ne? Und ich würde auch sagen, isst man halt eine Pizza, dann isst man halt im Urlaub das und das. Und das ist so einfach gesagt. Und jeder würde sagen, warum ist die so blöd und macht das nicht. Aber das ist wirklich sowas, was mir immer unglaublich viel Stress macht. Und aber ich finde, es ist ja einfach ein spannendes Thema, auch für mich selber. Und ich bin da ja auch ganz offen, da die Sachen auch zu reflektieren. Und deshalb, ja, gehört halt dazu.
Das ist jetzt gerade schon erwähnt, so was man da machen kann. Also aktiv werden, zum Beispiel Routinen aufbrechen, auch im Urlaub. Ich glaube, es ist ja auch okay, Sport zu integrieren, auch als Leistungssportler, weil man es ja auch irgendwo braucht und liebt. Mhm. Du wirst jetzt wahrscheinlich nicht am Strand stehen und mit dem Ball datteln, so, sondern es gibt ja auch andere Sportarten oder du gehst ja auch gerne in die Berge, was ja auch gut tut. Was gibt es für dich noch so für mentale Strategien? Also Selbstgespräche zum Beispiel so oder vielleicht das Thema Routinen aufbrechen, umstrukturieren kognitiv, versuchen mal den Blickwinkel zu ändern.
Ja, ich glaube, man muss da so ein bisschen ein paar Sachen ausprobieren. Also für mich war es dann auch in der Reha, hab ich mit Martin dann Eisbaden angefangen. Und das war immer so ein Thema für mich. Ich hasse Kälte und ich bin auch total kälteempfindlich. Und das war für mich so ein Thema, was niemals in mir in den Sinn gekommen wäre. Aber es war so krass, wie von den Gedanken her, wie danach die Sache irgendwie sich verändert hat. Das hat mir irgendwie immer sowas gegeben, so gefühlt auf Null gesetzt und auch immer danach so Gefühle gegeben. Okay, irgendwie waren das, weiß ich nicht, Glücksgefühle oder so. Und das war immer was mir in der Reha am Anfang extrem geholfen hat, als man sich nicht so viel bewegen konnte. Aber mittlerweile weiß ich, wenn ich, keine Ahnung, in die Natur fahre, in die Berge fahre, wenn ich spazieren gehe, ist jetzt auch kein Sport, aber wenn ich einfach mich bewege in Orte, wo ich einfach so ein bisschen den Kopf frei habe, dass mir das extrem gut tut. Mittlerweile ist es auch die Uni so ein bisschen, dass man nebenher einfach mal auch mal am Laptop sitzt und da einfach die Gedanken ganz woanders hingehen. Ich glaube, das sind einfach so Sachen, die man ein Stück weit ausprobieren muss, die einem gut tun, aber ich glaube, da muss jeder so ein Stück weit selber herausfinden, was einem gut tut. Auch so Atemtechniken und so solche Sachen habe ich auch erst durch Martin kennengelernt in der Reha, die mir auch helfen. Aber ich glaube, da muss jeder so ein bisschen ein Stück weit, ich weiß, dass eine Mitspielerin auch angefangen hat zu malen.
Ja.
So, ich glaube, da muss jeder so ein bisschen das finden, was einem gut tut. Also ich glaube, da gibt es keinen Rat, aber ich glaube, wenn man sich wirklich mit anderen Sachen auch mal versucht oder zu Sachen gezwungen wird, wie ich dann mit dem Eisband, das habe ich niemals freiwillig gemacht, aber wenn man das wirklich dann auch darin besser wird und das dann anders empfindet über eine Zeit, dann weiß man eigentlich, wie cool es ist, mal solche Sachen auch zu machen.
Da kommt dir wieder deine Kreativität, die du ja am Anfang erwähnt hattest, zugute, weil man dadurch ja auch vielleicht ja erstens Ideen hat oder sich dann doch auch auf Dinge einlassen können. Und ich glaube, auf Dinge einlassen ist ja auch so der erste Schritt, Bereitschaft, Dinge zu verändern.
Ja, voll.
Und
das muss aber jeder dann später selber rausfinden. Ja.
Ja, absolut. Denkst du, man sollte hier im Nachwuchs vielleicht schon ein bisschen mehr für sensibilisieren, also sprich, vielleicht auch Identifikation mit dem Sport, andere Wege parallel noch zu beschreiten, Interessen, Umgang mit Pausen, Leerlauf?
Ich glaube, ich weiß nicht, wie das jetzt generell, aber ich weiß, dass ich in der Zeit sau viel andere Themen noch hatte. Ich glaube, dass man mit Schule ja eh dann schon sau viel Stress hatte und es war nur Zeit für Schule und Fußball. Also war es zumindest bei mir. Ich hätte kein anderes Hobby nebenher machen können. Aber ich glaube, was man sensibilisieren kann in dem Alter, ist einfach, dass man die Kinder oder den Kindern wirklich beibringt, über Sachen zu reden. Ich glaube, in dem Alter ist man extrem ehrgeizig auch. Ich glaube, das habe ich auch im Mädchenbereich extrem kennengelernt, dass die Mädels immer hintenrum noch anders, woanders trainiert haben und noch mehr machen wollten und immer mehr, weil sie einfach immer diesen Ehrgeiz auch hatten. Aber ich glaube, dass man viel mehr den Kindern einfach Leuten an die Hand gibt, mit denen die reden können, auch auf einer Basis, nicht Trainer oder irgendwie der was mit dem Verein zu tun hat oder so, aber wirklich, wo sie ein Vertrauen haben, auch über Dinge zu reden. Ich glaube, dass das am Ende in dem Alter ganz, ganz wichtig ist, auch dass es nicht zu diesen Verletzungen kommt, die Mädels dann in jungen Jahren ja schon haben, weil die auch oft dann überbelastet sind, ja durch Schule und Fußball, aber dass man wirklich da eine Basis findet, da ist einfach die Sachen anders zu steuern, weil im Nachhinein hätte mir das, glaube ich, sehr gut getan, so. Weil das lernt man dann in dem Alter so kennen und das bleibt dann auch so, ne? Also wenn man das vielleicht in dem ja, oder in den Jahren schon anders kennengelernt hätte oder man da schon andere Leute an die Hand bekommen hätte, wäre das vielleicht auch in vielen Bereichen auch ja eine Hilfe gewesen, auch für die Zukunft. Das würde ich, glaube ich, so sagen.
Ja, ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt. Man erlebt ja auch Gott sei Dank mehr, dass im Jugendbereich vielleicht auch schon Sportpsychologen sind oder Pädagogen oder Mentaltrainer. Und somit es auch ein Stück weit normaler wird im Profibereich, dass man Dinge ansprechen darf, auch unangenehme Dinge. Aber ich glaube auch, dass man es definitiv noch ein Stück weit mehr fördern könnte. Schöne Überleitung zur letzten Frage. Welche Tipps hättest du denn heute als erfahrene Spielerin an dein junges Ich? Mehr reden.
Ich glaube, dass ich in vielen Bereichen hat mich das, wie ich war, ja auch ein Stück so geprägt und das zeichnet mich auch immer noch aus. Aber gerade so Gedanken oder das Innere oder was man dann ja auch hat, was jetzt nicht jeder sieht, dass man das wirklich lernt zu teilen und auch Schwächen zu teilen und dass man wirklich offen mit Sachen umgeht. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich jetzt meinem jungen Ich mitgeben würde. Weil du hast ja schon so viele Sachen, die irgendwie auf einen einprasseln, ja, in den Jahren. Und das ist ja auch mit den Schulen, mit der Doppelbelastung. Ich glaube, da ist so viel Druck ja auch schon auf den Kindern. Aber dass man wirklich es schafft, einen Ausgleich so vom Kopf oder einfach Gespräche zu führen. Ich glaube, das wäre das Wichtigste. Oder das würde ich auch meinem jungen Ich empfehlen oder raten oder wünschen sogar. Ja.
Sehr schön. Ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme mit den Tipps an dein junges Ich. Vielleicht kann der eine oder andere Zuhörerin sich davon auch was zu Herzen nehmen. Und ja, ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern, dass du heute wieder bei Sport im Kopf dabei warst. Noch mehr freue ich mich natürlich, wenn du das nächste Mal auch wieder zuhörst. Und Feedback und Anregungen, schreibt mir gerne eine E-Mail. E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Und ja, freue mich auf das nächste Mal. Und liebe Linda, vielen Dank.
Wir sehen uns auch mal in einem Jahr wieder, wenn ich mal wieder zwei Pausen hinter mir habe, oder?
Nach zwei Pausen?
Ja, da sind noch eine Winterpause, eine Sommerpause und dann gucken wir mal, ob sich das verbessert hat.
Dann machen wir die nächste Aufnahme dann in Garmisch in den Bergen.
Ja, dann sprechen wir mal darüber, genau, ob sich die Sachen auch verbessert haben. Wäre dann mal ein Ziel.
Sehr gut, das machen wir. Ja. Dann sage ich vielen Dank und wünsche dir eine erfolgreiche, aber vor allem auch natürlich gesunde Saison.
Dankeschön.